Salzburger Nachtstudio. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie bei unserer ersten Sendung nach der Sommerpause und bringen heute unter dem Titel »Die Botschaft der Mystik« einen Beitrag über Leben, Werk und Wirkung des Philosophus Teutonicus zum 400. Geburtstag von Jakob Böhme. Manuskript Gerd Klaus Kaltenbrunner.
Der niedrige Arbeitstisch, der niedrige Schemel, die wassergefüllte Kugel, welche das Licht der kleinen Öllampe auffängt und glänzender wieder zurückwirft, der scharfe Duft des Leders und des Pechs müssen notwendigerweise eine nachhaltige Wirkung auf die menschliche Natur ausüben. Und sie tun es auch mächtig. Das Licht, welches durch die schwebende Glaskugel auf den Arbeitstisch fällt, ist das Reich fantastischer Geister. Es füllt die Einbildungskraft während der nachdenklichen Arbeit mit wunderlichen Gestalten und Bildern und gibt den Gedanken eine Färbung, wie sie ihnen keine andere Lampe, patentiert oder nicht patentiert, verleihen kann. Immer tiefer sehen wir in die leuchtende Kugel und in dem Glase sehen wir das Universum in all seinen Gestalten und Naturen. Durch die Pforten aller Himmel treten wir frei und erkennen sie mit allen ihren Sternen und Elementen. Höchste Ahnungen gehen uns auf und niederschreiben wir, während der Pastor Primarius Richter von der Kanzel den Pöbel gegen uns aufhetzt und der Büttel von Görlitz, der uns ins Gefängnis bringen soll, vor der Tür steht. Viel sehen wir in der glänzenden Kugel, auf welche die schlechte Lampe so armes Licht wirft, dass wir kaum zu Papier bringen können, was wir sahen. Aber nichtsdestoweniger können wir unter das vollendete Manuskriptum schreiben, geschrieben nach göttlicher Erleuchtung durch Jakob Böhme, sonst auch Teutonicus genannt. So schreibt Wilhelm Raabe in seinem Roman Hungerpastor über den schlesischen Schuster Jakob Böhme, der die Pastoren seiner Zeit in Verwirrung und Schrecken setzte. Raabe besaß aus der reichen Bibliothek seines Holzminderner Großvaters die in der Amsterdamer Werkausgabe des Jahres 1682 erschienene Schrift von Jakob Böhme, Hoch und tiefe Gründung von dem dreifachen Leben des Menschen. Es ist dies jene Böhme-Ausgabe, die auch die Romantiker, vor allem Tieck, Novalis, Bader und Johann Wilhelm Ritter, benutzt hatten. Im fünften Abschnitt des ersten Kapitels seiner Schrift über das dreifache Leben des Menschen sagt Böhme: So befinden wir unserem Seelenleben, dass noch ein größerer Hunger drinnen sei nach einem andern, höheren und bessern Leben als nach dem höchsten Gut, welches das göttliche Leben genannt wird. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Stelle für Wilhelm Raabe zum Keim des Hungerpastors geworden ist, jenem Roman vom geistig-geistlichen Hunger des menschlichen Herzens. Zu den Zeitgenossen Wilhelm Raabes gehören auch Karl Marx und Friedrich Engels. Sie waren sowohl von Hegel als auch von Ludwig Feuerbach her mit dem Werk des barocken Mystikers und Theosophen zumindest oberflächlich vertraut. Es ist eine dunkle, aber eine tiefe Seele. Das meiste aber muss entsetzlich studiert werden, wenn man etwas davon kapieren will. So der junge Friedrich Engels in einem Brief. Er und Marx sahen in Böhme einen geborenen Dialektiker, für den alles Sein zutiefst widersprüchlich ist und der nicht davor zurückschreckt, auch noch im Innersten der Gottheit ein dialektisches Spiel von Gegensätzen anzunehmen. Und wieder ist es, wie bei Wilhelm Raabe, das Motiv des Hungers, eines nicht nur dem Menschen, sondern auch der außermenschlichen Natur eigentümlichen Dranges nach Erfüllung, das Marx und Engels bei Böhme fasziniert. In ihrem 1845 erschienenen Buch »Die heilige Familie« heißt es: Unter den der Materie eingeborenen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als Qual, um den Ausdruck Jakob Böhmes zu gebrauchen, der Materie. Marx und Engels weltgeschichtliche Bedeutung liegt nicht zuletzt darin, dass in Russland eine Revolution stattfand, die sich auf die Lehren des Marxismus berief. In Russland hatte aber bereits zwei Jahrhunderte vor Marx und Engels auch Jakob Böhme Verehrer und Nachfolger gefunden. Als Quirinus Kuhlmann, der Barockdichter und messianische Schwärmer, der in der holländischen Stadt Leiden auf die Schriften des schlesischen Mystikers gestoßen war, auf seiner Wanderung durch Russland im Jahre 1689 nach Moskau kam, begegnete er dort bereits einer beachtlichen Zahl von Böhme-Gemeinden. Kuhlmann büßte zwar seinen von Böhme inspirierten Enthusiasmus mit dem Tode auf dem Scheiterhaufen in der russischen Hauptstadt. Doch Böhmes Einfluss selbst wurde dadurch nicht geringer. Denker wie Wladimir Solowjow und Nikolai Berdjajew bekannten sich noch im 19. und 20. Jahrhundert zu dem deutschen Schusterphilosophen. Interessant ist vor allem das Beispiel Berdjajews, der 1948 im Exil in Frankreich starb und posthum zur spirituellen Führergestalt maßgebender Gruppen der antikommunistischen Opposition in der Sowjetunion wurde. Berdjajew begann nämlich als Marxist. Wegen seiner Sympathien für die revolutionäre Bewegung wurde er unter dem Zaren mit Haft und Verbannung bestraft. Doch bereits vor der Oktoberrevolution 1917 hatte sich Berdjajew vom Marxismus abgewandt. Und zu den Denkern, denen er nun huldigte, gehörte an erster Stelle Jakob Böhme. In seiner Selbstbiografie schreibt er über den deutschen Mystiker: Er hatte für mich eine ganz überragende Bedeutung, und ich gedenke seiner stets in meinen Gebeten in einer Reihe mit Dostojewski und einigen anderen meiner Lieblinge. Böhmes Werk bewahrte über die Jahrhunderte hinweg seine geheimnisvolle Aura und Leuchtkraft. Ein Rembrandtsches Helldunkel liegt auf ihm, an das man sich erst gewöhnen muss. Es gibt, nachdem bereits Leibniz und Lichtenberg ihn mehr oder minder heimlich gehuldigt haben, seit Hegel kaum einen großen deutschen Denker, der sich in die Mysterien des Schusters aus Görlitz nicht einweihen ließ. Böhme hat sich um 1800 geradezu als Jungbrunnen des geistigen Deutschland erwiesen. Leopold Ziegler nannte ihn den Vater der Romantik. Und Friedrich Theodor Fischer, einer der bedeutendsten Schüler Hegels, rief aus: Hat man denn vergessen, dass die neue Philosophie bei alten Mystikern, bei Jakob Böhme namentlich, in die Schule gegangen ist? Ziegler und Fischer übertreiben nicht. Romantik und deutscher Idealismus erblickten im Werk des Schusterphilosophen geradezu eine Offenbarung, eine tiefsinnige Vorwegnahme eigenen Sehnens und Wollens. Friedrich Schlegel zum Beispiel stellte Böhme über Platon und schrieb: Jakob Böhmes Stil ist auf ewige Zeiten der eigentlich Deutsche, biblisch und magisch. In Jakob Böhme ist der Kern der christlichen Poesie und Mythologie. Er hat die Poesie erfunden. Schlegels Freund Novalis, der den schlesischen Grübler und Visionär durch Ludwig Tieck kennengelernt hatte, schreibt in einem Brief am 23. Februar 1800: Jakob Böhme lese ich jetzt im Zusammenhange und fange ihn an zu verstehen, wie er verstanden werden muss. Man sieht durchaus in ihm den gewaltigen Frühling mit seinen quellenden, treibenden, bildenden und mischenden Kräften, die von innen heraus die Welt gebären, ein echtes Chaos voll dunkler Begier und wunderbarem Leben, einen wahren, auseinandergehenden Mikrokosmos. Schelling, der sich seit seiner 1809 erschienenen Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit zunehmend von Spinoza ab und Böhme zuwandte, rühmt den Philosophus Teutonicus, wie Böhme schon zu Lebzeiten genannt wurde, mit folgenden Worten: Man kann nicht umhin, von Jakob Böhme zu sagen, er sei eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit und besonders in der Geschichte des deutschen Geistes. Könnte man je vergessen, welcher Schatz von natürlicher Geistes- und Herzenstiefe in der deutschen Natur liegt, so dürfte man sich nur an ihn erinnern. Wie die Mythologie, so ist Jakob Böhme mit der Geburt Gottes, wie er sie uns beschreibt, allen wissenschaftlichen Systemen der neueren Philosophie vorausgegangen. Hegel fand zwar die mit alchemistischen Bildern durchsetzte Darstellungsweise des barocken Selbstdenkers roh und barbarisch, rühmte jedoch dessen Begabung zu lebendigster Dialektik und nannte Jakob Böhme den ersten deutschen Philosophen überhaupt. Doch auch der Hegel-Spinnefeind gegenüberstehende Arthur Schopenhauer bewunderte in Böhme einen Denker von hohem Rang. Bei ihm fand er vieles in stammelnden Worten prophetisch ausgesprochen, was auch im Zentrum seiner eigenen weltverneinenden Philosophie steht. Dass der dunkle Wille zum Leben sich aus dem göttlichen Urgrund gelöst habe und aus der Einheit in die Vielheit übergegangen sei, Diese Vision Böhmes deutet auf Schopenhauers Lehre vom unselig blinden Urwillen voraus, der sich in der Fülle der irdischen Erscheinungen objektiviert. So hat Böhme, dieser seltsame Jean-Paul der Philosophie, die größten Metaphysiker des 19. Jahrhunderts beeinflusst. Auch nach Hegel und Schelling, Schopenhauer und Franz von Baader wurde fast jeder bedeutende deutsche Denker, bis zu Paul Tillich, Carl Gustav Jung, Max Scheler, Ludwig Klages, Leopold Ziegler, Ernst Bloch und Martin Buber, von Böhme berührt. Doch dies ist nur die eine Seite der Nachwirkung des Philosophus Teutonicus. Auf der anderen reicht sein Einfluss tief in die Welt der kleinen Leute. Als Mann aus dem Volke hat Jakob Böhme von jeher auf das Volk gewirkt. Zwar nicht auf die Masse, sondern auf einfältig grüblerisch Veranlagte aus Bauerntum und Handwerkskreisen, auf allerlei Sinierer, Eigenbrötler und Stille im Lande, die in seinen dunkel verschnörkelten, aber auch von ekstatischen Blitzen erfüllten Schriften sowohl Aufschlüsse über das, was die Welt im Innersten zusammenhält, als auch Trost, Erbauung und geistlichen Rat fanden. Albert Schweitzer berichtet, dass er noch während des Ersten Weltkrieges im Innersten Afrika einem Holzhändler begegnete, der auf seinen tagelangen Bootsfahrten ständig über Böhmes Frühwerk Aurora oder Morgenröte im Aufgang brütete. Es gibt so etwas wie eine ökumenische Böhme-Kirche, deren Mitglieder aus den verschiedensten Konfessionen, Sprachen, Ländern und Ständen kommen. Sie umfasst Katholiken wie Franz von Baader und Protestanten wie Oettinger und Hegel, orthodoxe Christen wie Solowjow und Berdjajew, aber auch jüdische Denker wie Martin Buber und Gershom Scholem, Naturforscher wie Isaac Newton, Esoteriker wie Rudolf Steiner und religiös ergriffene Schwärmer und Gottsucher höchst unterschiedlicher Herkunft. Wie kommt es, dass ein ungelehrter Handwerker aus der deutschen Provinz seit mehr als drei Jahrhunderten von Gebildeten und Ungebildeten nicht nur bewundert, sondern sogar geliebt wird? Selber wie ein Stück elementarischer Natur wirkend, über deren Innerstes er so viel nachdachte, sind die Stationen seines knapp 50 Jahre dauernden Lebens schnell erzählt. Als viertes Kind nicht unbegüterter Bauersleute im Jahr 1575, das genaue Datum ist nicht bekannt, in Altseidenberg bei Görlitz geboren, stammt Böhme aus jener religiös-mystisch vielleicht fruchtbarsten Landschaft Mitteleuropas, wo die östliche Steppe gegen das Riesengebirge anwogt und germanische mit slawischen Elementen sich mischen. Schwermütigen Wesens und visionär begabt, lernte der schwächliche Knabe das Schuhmacherhandwerk. 1599 erwarb er das Bürgerrecht von Görlitz, heiratete die Tochter eines Fleischermeisters und eröffnete eine eigene Schusterwerkstatt. Das große, sein ganzes Dasein verwandelnde Erlebnis widerfuhr ihm im Jahre 1600, als sein Blick auf ein im Sonnenlicht schimmerndes Zinngefäß, nach anderen Berichten auf eine leuchtende Schusterkugel, fiel. Böhme fühlte sich entrückt. Es tat sich ihm die Innenansicht aller Dinge auf, so dass er den Kreaturen ins Herz und hinter ihnen die große Mitte der Welt, den göttlichen Urgrund, zu schauen vermochte. Als er sich einigermaßen gefasst hatte, stürzte Böhme aus seiner Schusterwerkstatt ins Freie hinaus, doch auch dort verblieb er im gnadenhaften Zustand mystischer Schau. Es war ihm zumute, als ob er durch eine plötzlich geöffnete Pforte gegangen sei. In seinem ersten Werk, Aurora, berichtet Böhme über die Stadien dieses ihn aus tiefster Schwermut zu höchst göttlicher Beschaulichkeit, wie er es nennt, führenden visionären Erlebnisses. So bin ich endlich gar in eine harte Melancholie und Traurigkeit geraten, als ich die große Tiefe dieser Welt, die Sonne und die Sterne und die Wolken, dazu Regen und Schnee anschaute, und in meinem Geiste die ganze Schöpfung dieser Welt betrachtete. Dazu betrachtete ich den kleinen Funken des Menschen, für was er doch gegen diese großen Werke des Himmels und der Erden vor Gott möchte geachtet sein. Weil ich aber fand, dass in allen Dingen Böses und Gutes war, sowohl in den Elementen als in den Kreaturen, und dass es in dieser Welt dem Gottlosen so wohl ginge als dem Frommen, auch dass die barbarischen Völker die besten Länder innehätten und dass ihnen das Glück noch wohl mehr beistünde als den Frommen, ward ich deswegen ganz melancholisch und sehr betrübt, und es konnte mich keine Schrift trösten, welche mir doch fast wohl bekannt war. Dabei dann gewiss der Teufel nicht wird gefeiert haben, welcher mir dann oft heidnische Gedanken einbläute, die ich hier verschweigen will. Soweit Jakob Böhme. Er empfindet also hier den dunklen Aspekt der Welt in quälender Intensität. Er ist bestürzt über die ethische Irrationalität des Universums, die Gleichgültigkeit der Natur gegenüber Guten und Bösen, Gottlosen und Frommen. Ihm graut vor dem dämonisch Widersinnigen und Widerspenstigen in der Wirklichkeit. Er fühlt, wie er es später in einem Brief an einen Freund nennt, der Seelenentsetzung vor dem dunklen Abgrund, eine harte Melancholie und Traurigkeit vor der großen Tiefe dieser Welt. Hans Grunski, der bedeutende Böhme-Forscher, meint mit Recht, dass in dieser Bestürzung weit mehr als ein krankhafter Hang zu selbstquälerischen Depressionen im Spiele war. Er weist nämlich nach, dass Böhmes Grauen vor der Tiefe des Universums ausgelöst wurde durch seine Begegnung mit den Lehren des Kopernikus, die das mittelalterliche Weltbild zum Einsturz brachten. Böhme muss sich schon relativ früh darüber bewusst geworden sein, dass die alte ptolemäisch-aristotelische Vorstellung von der Erde als Mittelpunkt des Universums und den um sie konzentrisch angeordneten 8 Gestirnhimmeln, um die sich als letzte der Kristallhimmel, das Reich der höchsten Engel, wölbte, unhaltbar geworden war. In einem unendlichen Universum, in dem die Erde keinen bevorzugten Platz mehr einnimmt, gibt es keine harmonische, gleichsam räumlich aufgefasste Stufenordnung zwischen Diesseits und Jenseits, keine symbolische Verbundenheit zwischen den irdischen und himmlischen Hierarchien. Im kopernikanischen Weltsystem ist die Erde nicht länger die erste Sprosse einer Leiter in den Himmel, wo über den Sternen ein guter Vater wohnt. Und diese neue Vorstellung löste in Böhme, wie er selbst berichtet, einen Schock aus. Es haben wohl auch etliche Physiker sich unterstanden, dieselbe Höhe zu messen, und haben gar seltsame Dinge hervorgebracht. Zwar habe ich es selber vor dieser meiner Erkenntnis und Offenbarung Gottes dafür gehalten, dass das allein der rechte Himmel sei, der sich mit einem runden Kreis ganz lichtblau hoch über den Sternen schließt, in der Meinung, Gott habe allein darinnen sein sonderliches Wesen und regiere nur allein Kraft seines Heiligen Geistes in dieser Welt. Als aber für Böhme dieses naive Weltbild zusammenbricht und er, wie Pascal, mit den unendlichen Abgründen des Weltenraums konfrontiert wird, in denen sich der Mensch wie ein kleiner Funken in einer ungeheuren Nacht verliert, gerät er in eine düstere Stimmung. Er gesteht, wie wir bereits gehört haben, dass ihn im Zustand dieser tiefen Melancholie oft heidnische Gedanken, also widerchristliche, vielleicht sogar atheistische Vorstellungen heimsuchten. Wir haben dieses Geständnis bereits in Böhmes eigenen Worten vernommen. Unmittelbar darauf gelangt er zu der Darstellung des weiteren Verlaufs seines geistigen Ringens, die sowohl inhaltlich wie sprachlich zu den eindrucksvollsten religiösen Selbstbekenntnissen in deutscher Sprache gehört, vergleichbar nur noch manchen Luther-Sätzen oder dem Abschnitt über Inspiration in Nietzsches Ecce Homo. Böhme schreibt: Als ich aber in solcher Trübsal mein Geist, von dem ich wenig und nichts verstand, was er war, ernstlich in Gott als mit einem großen Sturme erhob und mein ganzes Herz und Gemüt samt allen anderen Gedanken und Willen sich alles darein schloss, ohne nachzulassen, mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu ringen und nicht nachzulassen, er segnete mich denn, das ist, er erleuchtete mich, denn mit seinem Heiligen Geiste, damit ich seinen Willen verstehen möchte und meiner Traurigkeit loswerden, da brach der Geist durch. Als ich aber in meinem angesetzten Eifer so hart wider Gott und aller Höllenpforten stürmte, als wären meiner Kräfte noch mehr vorhanden, willens das Leben daran zu setzen, welches freilich nicht mein Vermögen gewesen wäre ohne des Geistes Gottes Beistand, alsbald ist nach etlichen harten Stürmen mein Geist durch der Höllenpforten durchgebrochen bis in die innerste Geburt der Gottheit und ist allda mit Liebe umfangen worden, wie ein Bräutigam seine liebe Braut umfängt. Was aber für ein Triumphieren im Geist gewesen ist, kann ich nicht beschreiben oder reden. Es lässt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird und vergleicht sich mit der Auferstehung von den Toten. In diesem Licht hat mein Geist alsbald durch alles gesehen und an allen Kreaturen, sowohl an Gras und Kraut, Gott erkannt, wer der sei und wie der sei und was sein Wille sei. Auch ist alsbald in diesem Licht mein Wissen gewachsen, mit großem Trieb das Wesen Gottes zu beschreiben. Nun merke, wenn du deine Gedanken von dem Himmel fassest, was, wo oder wie er sei, so darfst du deine Gedanken nicht viel tausend Meilen von hinnen schwingen, denn derselbe Himmel ist nicht dein Himmel, denn der rechte Himmel ist allenthalben, auch an dem Orte, wo du stehest und gehest. Wenn dein Geist die innerste Geburt Gottes ergreift, so ist er schon im Himmel. Das aber ist wahrhaftig, dass ein reiner, schöner Himmel über der Tiefe dieser Welt sei, in welchem Gottes Wesen samt den heiligen Engeln ganz lauter, schön und freudenreich aufgehet, das ist unleugbar, und der wäre nicht aus Gott geboren, der solches verneinte. Von dieser alles entscheidenden Erleuchtung meinte Böhme später in einem Brief, dass ich in einer Viertelstunde mehr gesehen und gewusst habe, als ich wäre viele Jahre auf hohen Schulen gewesen, dessen ich mich hoch verwunderte, wusste nicht, wie mir geschah und darüber mein Herz ins Lob Gottes wendete. Böhme erkannte Licht und Dunkel, Liebe und Zorn, Himmel und Hölle als Momente und Hypostasen, als Bestandteile und Grundstellungen eines Wesens. Es gibt keinen absoluten Dualismus. Vielmehr ruhen alle Gegensätze in einem sie umfassenden Absoluten, in Gott. Gott, so sagt Böhme, ist alleine das Ganze und die große Tiefe überall. Auch das Negative, das Dämonische und Dunkle wird von ihm gesehen in Gott. Gott ist ein sich selbst gebärender Urgrund oder Ungrund, wie Böhme sagt, der sich von Ewigkeit her aus finsterer Tiefe siegreich zum Lichtreich emporringt. Und in diesem Lichte vermochte Böhme plötzlich, allen Geschöpfen gleichsam ins Herz hineinzusehen. Obwohl ihn diese Vision vom Januar 1600 überwältigte und er fortan Gott in allen Dingen, auch in Tier, Kraut und Stein, schauen konnte, bewahrte er jahrelanges Schweigen darüber. Erst nach mancherlei Angst und Anfechtung wagte er, das Geschaute in Worte zu fassen. Als er sich daran machte, überfielen ihn Eingebungen wie ein Platzregen. Er schreibt darüber. Denn so ich schreibe, diktiert mir's der Geist in großer wunderlicher Erkenntnis, dass ich oft nicht weiß, ob ich nach meinem Geiste in dieser Welt bin und mich des hoch erfreue. Da mir denn die stete und gewisse Erkenntnis wird mitgegeben. Und je mehr ich suche, je mehr finde ich und immer tiefer, dass ich auch oft meine sündige Person zu wenig und unwürdig achte, solch Geheimnis anzutasten, da mir denn der Geist mein Panier aufschlägt und sagt, siehe, du sollst ewig darinnen leben und damit gekrönt werden, was entsetzest du dich? Und so entstand 1612 innerhalb von 5 Monaten sein erstes Buch Aurora oder Morgenröte im Aufgang. Bald zirkulierte das Werk in verschiedenen Abschriften unter allerlei Gottsuchern und Grüblern im Lande. Böhme, der Protestant, wurde von Gregorius Richter, dem engherzig unduldsamen Görlitzer Hauptpastor, öffentlich der Ketzerei bezichtigt und konnte der Verbannung oder noch Ärgerem nur durch das Versprechen entgehen, nichts mehr zu schreiben. 6 Jahre lang hielt sich der fromme Schuster an diese Zusage. Er wurde darüber ganz melancholisch, denn er fühlte, dass ihm, wie er in einem Brief schreibt, das Gnadenlicht eine ziemliche Zeit entzogen ward und glomm in mir als ein verborgenes Feuer, dass also nichts denn Angst in mir war, von außen Spott, von innen ein feuriger Trieb. Er verkaufte die Schuhmacherei, um sich gemeinsam mit seiner Frau dem Garnhandel zu widmen, war geschäftlich viel unterwegs, kam bis nach Prag und Dresden, verkehrte zunehmend auch mit adeligen Ärzten und Alchemisten, die seinen theosophischen Ideen aufgeschlossen waren und ihn drängten, seine schriftlichen Aufzeichnungen fortzusetzen. In rascher Folge entstand so in den letzten 6 Lebensjahren ein Werk nach dem anderen. Von den 3 Prinzipien, vom dreifachen Leben des Menschen, von der Menschwerdung Jesu Christi, De Signatura Rerum, von der Gnadenwahl, Mysterium Magnum, daneben apologetische Arbeiten und zahlreiche Sendbriefe, die in biografischer Hinsicht wertvoll sind. Mysterium Magnum ist Böhmes tiefste, aber auch schwierigste Schrift. Von der Gnadenwahl enthält die vielleicht klarste Darstellung seiner religiösen Spekulationen. Alle diese Werke sind zu Lebzeiten Böhmes nicht in Buchform erschienen, sondern gingen nur in von Freunden angefertigten Kopien von Hand zu Hand. Als ein adeliger Verehrer 3 Böhme-Schriften, darunter auch die von der wahren Gelassenheit, zu Beginn des Jahres 1624 in einem Band mit dem Titel »Der Weg zu Christo« herausgab, nahm Pastor Richter diese erste Buchveröffentlichung zum Anlass, den Schusterphilosophen erneut auf bösartige Weise anzugreifen. Er verfasste eine Schmähschrift gegen den angeblichen Ketzer, Schwärmer und Halunken, in der folgende Worte stehen. »So viel Zeilen sind«, so viel sind Gotteslästerungen in des Schusters Büchern zu finden, welche nach nichts als nach Schusterpech und nach garstiger Schuhschwärze stinken. Pfui, pfui, dieser gräuliche Gestank sei ferne von uns. Böhme droht hierauf die Ausweisung aus der Stadt Görlitz. Er nimmt eine Einladung an den Hof des sächsischen Kurfürsten nach Dresden an, ruft angesichts der Wirren des beginnenden 30-jährigen Krieges zur Umkehr auf, weissagt die Zerbrechung vieler Städte, Schlösser und mächtiger Länder und träumt zugleich von einer neuen Reformation, die allen Zank und Hader der Konfessionen überwinden und eine freudenreiche Lilienzeit einläuten solle. Verstanden wurden seine Befürchtungen und Hoffnungen wohl nur von wenigen. Der Besuch beim Dresdner Hof verlief allem Anschein nach enttäuschend und der Gegensatz zum dogmatischen Luthertum ließ sich immer weniger verheimlichen. Kaum 50-jährig, jedoch früh gealtert und geschwächt durch zahlreiche Reisen, berufliche Sorgen und gehässige Angriffe von kirchlicher Seite, erkrankt Böhme im Herbst 1624, kehrt nach Görlitz zurück und stirbt in der Nacht vom 16. zum 17. November in seinem Haus an der Neißebrücke mit den Worten: »Nun fahre ich hin ins Paradies.« Kaum ein Denker ist so mit dem Stigma des Deutschen ausgezeichnet wie Jakob Böhme, der Philosophus Teutonicus, den Hegel, den ersten deutschen Philosophen überhaupt nennt. Böhme ist das wichtigste Bindeglied in der Kette der Denker, die sich vom Meister Eckhart über Nikolaus, Cusanus und Paracelsus bis zu Hegel und Schelling, Schopenhauer und Franz von Baader erstreckt. In einfältig bedächtiger Art hat dieser Handwerker und Sonntagsphilosoph, der zugleich ein Esoteriker, Kabbalist und Alchemist, ein Prophet und Mystiker war, seine Erleuchtungen in ein System zu bringen versucht, in dem sich Theosophie, Kosmosophie und Anthroposophie zu einer grandiosen Einheit zusammenfügen. Aus Schlesien, der unrationalistischsten, unwestlichsten Gegend Deutschlands stammend, in der Enge einer deutschen Kleinstadt mit ihren Mauern, Türmen und winkeligen Gässchen, ihrem bunten Ineinander von Zünften, Ständen und Privilegien lebend, hat dieser träumerisch schwermütige Handwerker, dessen grüblerischen Tiefsinn, wundersame Herzenseinfalt und barocke Sprachgewalt die Waage hielten, auf 3.500 Folioseiten seine Daseinsschau und Deutung niedergelegt, die alle Elemente enthält, die im Guten wie im Ärgerlichen den spezifisch deutschen Beitrag zur Geschichte der Philosophie ausmachen. Böhmes Schriften gehören zu den schwierigsten Texten der Weltliteratur. Sie sind dunkel, so wie man schon in der Antike Heraklit dunkel fand. Mit Recht schreibt deshalb Ernst Bloch über Böhmes Lehre: »Dergleichen ward seit Heraklit nicht mehr gehört.« Weniger als irgendwo ist es bei ihm möglich, leicht eingängige, popularisierbare Stellen aus dem Gesamtwerk herauszugreifen. Es ist wie ein unermessliches Bergwerk, wo sich in schier undurchdringlich dunklen Schächten Goldadern und Edelsteine finden. Ein Meister der Sprache, ist er doch in seinen Begriffen von einer geradezu quecksilberigen Unbeständigkeit und Flüssigkeit. Böhmes Sprache ist mythologisch durchsetzt von Bildern aus Bibel, Magie und Alchemie. Hinter allem aber steht eine höchstpersönliche Erfahrung, die im Grunde nicht mitteilbar ist, ein archetypisches religiöses Betroffensein, das sich in Symbolen und Paradoxien Ausdruck zu verschaffen versucht. Deshalb wird, wer sich tiefer in Böhmes Ideen versenkt, die Zwiespältigkeit der Gefühle zwischen Bewunderung und Widerwillen, zwischen Faszination und Verdutztheit selten los. Das Werk insgesamt zu durchdringen, ist eine Lebensaufgabe für Esoteriker und Liebhaber spekulativer Mystik, die selber in der Praxis mystischer Meditation erfahren sind. Dennoch sei versucht, einige Grundgedanken, die sich theoretischer Formulierung weniger als andere verschließen, wenigstens verkürzt wiederzugeben. Am Anfang von Böhmes Denken steht die Intuition, dass Gott in allem ist und dass er in sich alle Gegensätze umfasst. Wenn du die Tiefe und die Sterne und die Erde ansiehest, so siehst du deinen Gott und in demselben lebst und bist du auch. Und derselbe Gott regiert dich auch und aus demselben Gott hast du auch deine Sonne und bist eine Kreatur aus ihm und in ihm, sonst wärest du nichts. Also können wir mitnichten sagen, dass Gottes Wesen etwas Fernes sei, das eine sonderliche Stelle oder Ort besitze oder habe. Denn der Abgrund der Natur und Kreatur ist Gott selber. In Gott selbst, der die absolute Tiefe ist, gibt es nach Böhme verschiedene Potenzen, in die sich der göttliche Urgrund oder Ungrund ausgliedert. Gott ist ein lebendiger, ein werdender Gott von Ewigkeit, ein Deus in processu. Als Ungrund ist Gott, wie Böhme sagt, frei von aller Neiglichkeit, vergleichbar dem Einen Plotins, dem Pythos, dem Abgrund und dem Pleroma der Fülle der Gnostiker, dem Ensof der Kabbalisten, der Coincidentia Oppositorum des Nikolaus Cusanus. Um zur Selbstoffenbarung zu gelangen, bedarf die Gottheit der Entzweiung, der Vermannigfaltigung ihrer selbst. Ferment dieser Differenzierung ist der Wille, den Böhme von Wallen herleitet, genauer der Naturwille. Böhme lehrt nämlich, dass es in Gott eine Natur gibt, eine Natur freilich, wie nicht genug betont werden kann, die eine innergöttliche Welt darstellt, also nicht mit der materiellen Natur verwechselt werden darf. Natur aber kommt vom lateinischen nascere, geboren werden. Und deshalb sagt auch Thomas von Aquin, dass man eigentlich nascitura sagen müsste, Natur als Reich der Geburt. Die ewige Natur in Gott ist gleichsam das esoterische Modell der erst später in der Zeit entstandenen, greifbaren, materiellen, uns bekannten Natur. Die göttliche Natur ist das Reich der Selbstgeburt Gottes. Sie vollzieht sich nach Jakob Böhme in 7 Etappen, Naturgestalten und Qualitäten, wobei der Görlitzer Theosoph das Wort Qualität mit Quellen, Aufquellen, Herausquellen in Zusammenhang bringt und deshalb auch von Quellgeistern spricht. Diese Quellgeister, in denen sich die innere Natur in Gott konkretisiert, entsprechen den Sephirot der jüdischen Kabbala. In ihnen geschieht ein Sich-Fassen und Sich-Aussprechen des unvordenklichen göttlichen Ungrundes. Böhme unterscheidet folgende Gestalten, Qualitäten oder Quellgeister. Erstens Herbe oder Begierde. Zweitens Bitter oder Ziehen. Drittens Angst. Viertens Feuer oder Geist. Fünftens Licht oder Liebe. Sechstens Schall, Hall oder Wort. Siebtens Leib, Wesen oder Gehäuse. Diese Lehre von den 7 Qualitäten gehört zu den schwierigsten und dunkelsten Böhmes. Sie bildet eine kaum ganz auflösbare Krux auch für den geduldigsten Interpreten. Ihre Funktion ist jedoch einigermaßen klar. Sie bringt nämlich in die Gottheit ein dynamisch-dramatisches Element, eine in mythischen Bildern sich ausdrückende Dialektik, die in letzter Konsequenz auch zur Weltschöpfung und Menschwerdung führt. Das Grundwesen Gottes ist nach Böhme drängendes Leben, das aus dem Mysterium des Ungrundes, wo nichts und alles zusammenfallen, machtvoll aufbricht. Leben aber bedeutet auch Krise, Gegensatz und Mutation. Deshalb ist Dialektik das Grundgesetz des böhmischen Denkens. In seiner Schrift von der Gnadenwahl schreibt er: Es ist in der Natur immer eines wieder das andere gesetzt, dass eines des anderen Feind sei, und doch nicht zu dem Ende, dass sich's feinde, sondern dass eines das andere im Streit bewege und in sich offenbare, auf das das Mysterium Magnum in Schiedlichkeiten eingehe und in dem ewigen Einen eine Erheblichkeit und freudenreich sei. Und in den Theosophischen Fragen heißt es ergänzend: Der Leser soll wissen, dass in Ja und Nein alle Dinge bestehen, es sei göttlich, teuflisch, irdisch oder was genannt mag werden. Das eine als das Ja ist Eitelkraft und Leben und ist die Wahrheit Gottes oder Gott selber. Dieser wäre in sich selber unerkenntlich und wäre darinnen keine Freude oder Erheblichkeit noch Empfindlichkeit ohne das Nein. Das Nein ist ein Gegenwurf des Ja oder der Wahrheit, auf das die Wahrheit offenbar und etwas sei, darinnen ein Kontrarium sei, darinnen die ewige Liebe wirkend, empfindlich, wollend und das zu lieben sei. Und können doch nicht sagen, dass das Ja vom Nein abgesondert und zwei Dinge nebeneinander sind, sondern sie sind nur ein Ding, scheiden sich aber selber in zwei Anfänge und machen zwei Zentra, da ein jedes in sich selber wirket und will. Diese Lehre von den Naturgestalten und Quellgeistern, die gleichsam den Leib Gottes bilden, ist überdies nur die positive Seite von Böhmes Ablehnung des Dogmas einer Weltschöpfung aus dem Nichts. Wo nun nichts ist, da wird auch nichts. Jedes Ding muss eine Wurzel haben, sonst wächst nichts. Wären nicht die sieben Geister der Natur von Ewigkeit gewesen, so wäre kein Engel, kein Himmel und auch keine Erde geworden, schreibt Böhme in der Morgenröte im Aufgang. Böhme lehnt die Lehre von einem naturlosen Gott ab. Er verwirft die Formel der Platoniker und Manichäer: der Leib ist ein Grab, der Körper ein Kerker der Seele. War bei platonisierenden Christen der Leib der große Einwand, der Leib als Widersacher des Geistes, den sie zu züchtigen, ja abzutöten trachteten, so ist es bei Böhme umgekehrt: die entleibte Seele, der naturlose Geist. Von diesem Ansatz aus ergibt sich eine völlig neue Sicht sowohl des Menschen als auch der außermenschlichen Natur. Bei Jakob Böhme bricht ein in der christlichen Mystik vorher unbekanntes Naturgefühl durch, ein Sinn für die kosmische Bedeutung der Botschaft Jesu, eine Leidenschaft für die leiblich-vitale Dimension, nicht nur der menschlichen, sondern auch der göttlichen Welt. Leopold Ziegler, der erst 1958 verstorbene badische Philosoph und kongeniale Interpret des Philosophus Teutonicus, rühmte an ihm, dass er mit dem jahrtausendelangen Missverständnis aufgeräumt habe, demzufolge Natur, Leib und Sinnlichkeit Werke des Bösen seien. Gott strahlt bei Böhme vor Weltlichkeit. Er ist unendlich bewegtes Leben, das alle Grenzen überflutet und alle Gegensätze umfasst, in ewiger Geburt die ganze Natur durchdringend, ohne von ihr je eingefangen zu sein, ist der unvordenkliche Aufschwung aus dem Dunkel ins Licht. Böhme verwirft den naturlosen Gott, ja, er spricht geradezu von einem Leib Gottes. Er ist nicht nur ein allmächtig Allwissender, sondern, wie es wörtlich bei ihm heißt, auch ein Allsehender, Allhörender, Allriechender, Allschmeckender, Allfühlender Gott. Er ist nichts Fernes und Fremdes, sondern, wie Böhme sagt, wo du bist, da ist die Pforte Gottes. Alles Leben muss sich nach der Gottheit gebären, wie sich die Gottheit immer gebäret. Denn der Leib ist die Mutter des Geistes, in welcher der Geist geboren wird und in welcher er seine Stärke und Kraft nimmt. franziskanischer und auch goethischer Geist spricht aus diesem von seiner Kirche verfolgten Lutheraner. Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr inne finden zu forschen, als wenn du auf eine grüne und blühende Wiese gehst. Da wirst du die wunderliche Kraft Gottes sehen, riechen und schmecken, wiewohl es nur ein Gleichnis ist. So Böhme in seiner Schrift die drei Prinzipien. Der Heilige Geist predigt dem heiligen Hörer aus allen Kreaturen. Alles, was er ansieht, da siehet er einen Prediger Gottes. So in seiner Schrift der Weg zu Christo. Licht, Feuer, Herz, Baum, Blume, Sonne, Stern, Quelle, Liebe, Zorn, Qual und Geburt. Dies sind die Urworte von Jakob Böhmes Theosophie, die zugleich auch eine Kosmo- und Anthroposophie ist. Hinter Böhmes oft krauser und unbeholfener Darstellung des göttlichen Lebens im Mikro- und Makrokosmos steht, wie Hans Grunski nachgewiesen hat, die Idee einer empirischen Metaphysik, die von sehr konkreten Erfahrungen aus dem Bereich der Natur und des menschlichen Innern, wie etwa dieser, ausgeht. Du musst allhie wissen, sagt Böhme, dass die Gottheit nicht stille stehet, sondern ohne Unterlass wirket und aufsteiget als ein liebliches Ringen, Bewegen und Kämpfen, gleich wie zwei Kreaturen, die in großer Liebe miteinander spielen und sich miteinander hälsen oder würgen, bald liegt eines oben, bald das andere, und so eins überwunden hat, so gibt's nach und lässt das andere wieder auf die Füße. Im Hinblick auf die Möglichkeit einer planetarischen Ökokatastrophe ist auch in christlichen Kreisen gefragt worden, inwiefern das Christentum mitverantwortlich sei für die Zerstörungen und Verheerungen der menschlichen Umwelt, an denen wir nicht mehr länger vorübergehen können. Aus Amerika kommen Nachrichten über Ansätze zu einer neuen Theologie der Natur, in der eine gute Erde als christliche Aufgabe gestellt wird. Mensch und Natur, so künden diese Öko-Theologen, seien in einer gemeinsamen Geschichte verbunden. Der natürlichen Welt komme ein eigener Wert zu und ihr Missbrauch korrumpiere auch das Verhältnis der Menschen untereinander. Wenn diese theologische Neubesinnung mehr als eine flüchtige intellektuelle Mode ist, dann wird sie nicht umhin können, lange verdrängte und auch verketzerte Traditionen der christlichen Geistesgeschichte zu rehabilitieren. Unter den Christen, die sich der Heilsbedeutung und Heiligkeit der Natur, der sakramentalen Würde von Leben und Leib schon früh bewusst waren, wird dann Jakob Böhme gewiss einen hohen Rang einnehmen. Denn dieser Schuster hat mit manchmal stammelnden Worten, aber auch in Bildern von magischer Schönheit, die ganze Natur als Reich der Geburt Gottes gedeutet. Böhme war freilich alles andere als ein naiver Naturschwärmer. Aus ihm spricht kein billiger, sich um die Dissonanzen der Welt betrügender Hurra-Pantheismus. Böhme wusste, wie wir schon gehört haben, sehr tief Bescheid um das Dämonische in Mensch und Natur, um der Seelenentsetzung vor dem dunklen Abgrunde. Und auch noch der Gottheit selbst sprach er die Qualitäten des Herben und Bitteren, der Angst und des Grimmes zu. Böhme hat durchaus, mit Hegel zu sprechen, dem Tode ins Antlitz geschaut. Unter den deutschen Denkern ist er, neben Schelling, der ihm vieles verdankt, wohl der Einzige, der der Frage nach dem Ursprung des Bösen wirklich standhält. Böhme hat so etwas wie eine Theorie des Dämonischen, Luziferischen und Bösen geliefert. Zwar hält er nicht nach Art der Manichäer das Böse, das satanische Prinzip, für gleich ursprünglich und metaphysisch koexistent mit dem Guten, mit dem göttlichen Ungrund. Doch hat es für ihn, anders als für die meisten Christen, nicht nur eine menschlich-sittliche, sondern geradezu eine kosmologische Bedeutung. Das Böse ist, nach Jakob Böhme, tiefer in der ganzen Natur verwurzelt, als es innerhalb christlicher Auffassung gemeinhin denkbar erscheint. Es beginnt nicht mit dem Urfrevel des ersten Menschenpaares, sondern bereits mit der Rebellion Luzifers vor der Erschaffung Adams. Das Böse folgt auch nicht primär aus Neugier, Schwäche und Nachgiebigkeit gegenüber der Versuchung, sondern aus dem hochmütigen Abfall der ursprünglich Ausgezeichneten und Starken von Gott. Da Luzifer ursprünglich ein Engel, also ein vor- und übermenschliches Geistwesen ist, so bedeutet dies, dass der Gegensatz von Gut und Böse nicht erst durch den Menschen und seine Verführbarkeit, sondern seinsmäßig bereits früher entstanden und die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft zu ziehen begonnen hat. Luzifers Grimm offenbart sich im Menschen als der auch zum Bösen, nicht nur zum Guten, fähige Eigenwille, der jedoch, und dies betont Böhme im Gegensatz zu Luther und Calvin, durchaus frei ist. Der Eigenwille des Menschen ist auch nicht an sich böse, sondern nur dadurch, dass er das, was er einzig in freiwilliger Übereinstimmung mit dem göttlichen Gesamtwillen erlangen kann, als einzelner, abgesonderter und entarteter Wille für sich zu erreichen versucht. Das Böse ist, wenngleich kein mit der Gottheit von Anfang an koexistierendes Prinzip, nicht eine bloße Folge von Mangel, Minderung und Unvollkommenheit, sondern eine aktive Verkehrtheit, eine ontologische Perversion. So finden sich bei Böhme die stärksten Seiten, die je ein deutscher Philosoph über das Böse geschrieben hat. Böhme gehört in dieser Hinsicht in eine Reihe mit Pascal und Kierkegaard, und er überragt sie sogar noch. Er lieferte jene Metaphysik des Bösen, die in unserem Jahrhundert Georges Sorel, der französische Philosoph, so gebieterisch gefordert hat. Jakob Böhmes Werk enthält eine abgründige Satanologie, die in eine Christologie mündet, eine Lehre von der Erlösung und Verklärung des Menschen, der das Schlussgeschöpf des Universums ist. Der Mensch ist, wie Böhme sagt, versehen in Christo Jesu vor der Welt Grunde. Adam wird bei seinem Fall von Gott im Namen Jesu gesichtet und wahrgenommen. Und deshalb ist die Menschwerdung Christi eingebettet in den Gesamtprozess der Menschwerdung des Menschen, in die gesamte Menschheitsgeschichte und darüber hinaus in die Evolution des Kosmos. Ein Gedanke, der Jakob Böhme als barocken Vorläufer Teilhard de Chardins ausweiset. Wenn alle Bäume Schreiber wären, heißt es bei Böhme, und alle Äste Schreibfedern und alle Berge Bücher und alle Wasser Tinten, so könnten sie den Jammer und das Elend nicht genugsam beschreiben, die Luzifer mit seinen Engeln in seinen Zustand gebracht hat. Denn er hat aus dem Hause des Lichts ein Haus der Finsternis gemacht und aus dem Hause des Friedens ein ewiges Pochen, Donnern und Blitzen, ein ewiges Jammer- und Heulhaus. Wer wollte leugnen, dass der an den Teufel glaubende Görlitzer Schuster hellsichtiger war als so manche Aufklärer, die ihm nur in der Geschichte menschlicher Narrheit eine Nische einräumen wollten? Man spricht heute viel von einer neuen Mystik. Nun, auch hierin liegt möglicherweise ein Grund, weshalb man Böhmes gedenken sollte. Besser wäre es freilich, wenn man seiner nicht nur gedenken, sondern ihn auch meditierend lesen wollte. Dann würde man bemerken, dass Böhmes Aktualität nicht in seiner Unanfechtbarkeit besteht, sondern darin, dass man das, was ihn bewegte, zwar verdrängen, aber nicht loswerden kann. Wer sich in ihn vertieft, dem mag es deshalb ergehen wie Goethe mit Stendhal. Er zieht an, stößt ab, interessiert und ärgert, und so kann man ihn nicht loswerden.
Das Salzburger Nachtstudio brachte eine Sendung zum 400. Geburtstag des Philosophus Teutonicus. Die Botschaft der Mystik. Eine Würdigung von Leben, Werk und Wirkung von Jakob Böhme. Manuskript Gerd Klaus Kaltenbrunner. Es las der Autor.